SRF3 Input Podcast.
Ihr kennt sicher alle bestens. Tagtäglich werden wir bombardiert mit den unterschiedlichsten Tipps und Empfehlungen, was wir essen sollen und was um Gottes Willen nicht. Es wimmelt überall nur so von Antioxidantien, Omega-3-Fettsäuren, Vitaminen, Geschmacksverstärker und giftigen Farbstoffen. Ob Eier, Gummibärli, Spinat oder Salami, man findet garantiert für jedes Lebensmittel ein paar Gesundheitstipps und garantiert widersprechen die sich alle. Die meisten Leute gehen das relativ locker an. Aber es gibt immer wie mehr Menschen, und zwar Männer und Frauen, die richtiggehend besessen werden vom Wollen gesund essen. Orthorexie heisst die relativ neue Essstörung. Wenn gesund essen krank macht, jetzt hier im Input. Am Mikrofon ist Sabine Lüthi.
Orthorexie ist ein relativ neues Krankheitsbild.
Es hat nur irgendwo jemand müssen sagen, das ist nicht gesund. Dann habe ich das abgespeichert und das Lebensmittel weggelassen und für den Rest von meinem Leben nie wieder.
Wir haben nur noch Gemüse, Früchte, Buchweizen gegessen. Ja.
Wenn ich es mal ein bisschen volkstümlich ausdrücke, so besessen sein vom Gesundessen.
Die Kinder und ich sind ins Restaurant gegessen. Oder ich bin vom Arbeiten heimgekommen und ich hatte ein Sandwich im Auto. Und die Kinder haben zuerst mal ein Sandwich gegessen, ohne dass es meine Frau gesehen hat.
Also wenn die Angehörigen anfangen zu leiden, wenn die Gedanken und die Beschäftigung mit Essen so durchdringend und so dominant sind worden, dass man bald an nichts mehr anderes denken kann, dann spätestens ist eine Orthorexie da.
Gesund ist das schon längst nicht mehr.
Die Mareike Hug ist eine hübsche, junge Frau mit grossen Augen und einem lieben Gesicht. Sie hat lange unter Orthorexie gelitten, war also total fixiert auf eine gesunde Ernährung. Orthorexie ist eine heimtückische Essstörung, wie wir werden hören im Verlauf dieser Stunde. Man kann sie nämlich relativ lang unter einem Deckmäntel der normalen, gesunden Ernährung verstecken, weil die liegt ja voll im Trend. Kommt dazu, die Orthorexie gilt oft als Türöffner, als Einstiegsdroge sozusagen für andere Essstörungen, wie zum Beispiel die Magersucht. Dort wird nicht nach vermeintlich gesunden Kriterien ausgewählt, was man noch essen darf und was nicht, sondern nach Anzahl Kalorien. Bei der Mareike Hug ist das ganz genau so gewesen. Zuerst der Zwang zum gesund essen und dann der Zwang zum möglichst kalorienarm essen. Die Mareike Hug hat sich bereit erklärt, um über die eher noch unbekannte Essstörung Orthorexie zu berichten und ist zu uns ins Radiostudio Zürich gekommen. Zuallererst sind wir zusammen in die Radiokantine gegangen, wo es gerade zu Mittag gegeben hat, damit Mareike Hug uns möglichst anschaulich kann beschreiben, wie das damals vor etwa 4 Jahren da hat in ihrem Kopf, wenn sie mit für uns ganz normalen Lebensmitteln konfrontiert worden ist. Schon gerade am Anfang hat sie die Nase gerümpft, als wir in die Kantine sind.
Wir sind reingekommen und das Erste war schon, es schmeckt mega fest nach Frittierfett. Das ist einfach, es wäre schon ein Grund gewesen, um gerade sofort wieder, am liebsten sofort wieder rauszugehen, weil ich weiss, dass das nicht gesund ist. Ich wäre dann zum nächsten Bäck und hätte ein Vollkorn-Sandwich gekauft, weil es nicht frittiert ist. Und
stehen wir da vor einem Salatbuffet?
Ja, es gibt vieles, wo einfach roh ist. Das ist schon mal gut. Da hätte ich schon Freude gehabt.
Also rohe Randen zum Beispiel? Nein, das sind gekochte Randen.
Ja, die sind gekocht und da ist auch noch Soße dran. Und ich weiß nicht, was in dieser Soße alles drin ist. Also das wäre überhaupt nicht gegangen. Wenn ich gewusst hätte, dass es nur wirklich Essig und gutes Öl ist, wäre es lang sehr gut noch gegangen. Aber da weiß ich es ja nicht. Also es könnte billiges Öl sein. Und das wäre dann sofort schwierig geworden.
Gut, gehen wir noch kurz weiter. Da hat es jetzt noch so Nüsse und Oliven und gehackte Eier, die man auf den Salat drauf tun kann.
Also Nüsse und Kerne und so sind immer sehr, sehr gut gegangen. Es sind gute Fettsäuren und sind gut für Gefäße. Und unterdessen sind ja Empfehlungen von Ernährungsberatern, eine Handvoll Nüsse pro Tag, das ist noch gesund und das tut dem Körper gut. Und das ist dann vor dem Hintergrund immer ringer gegangen wie vieles andere.
Alles, was in ihrem System als ungesund abgespeichert worden ist, hat sie nicht mehr können, dürfen essen. Sie erzählt uns nachher gerade, wie man sich das ganz genau vorstellen muss. Gehen wir aber zuerst noch kurz zu den Süßigkeiten, zu den Pommeschips und Gummibärli, die neben der Kaffeemaschine stehen. Gummibärli, sagt sie, hätte sie damals als Orthorektikerin nie im Leben können essen.
Weil es ist so gefährlich, es ist so viel Zucker und Fett in der Gummibärli, ist Gelatine, Farbstoff unter Umständen, das weiß ich nicht, da müsste ich denen ja vertrauen, dass sie keinen Farbstoff rein tun. Ja.
Das ist alles gesundheitsgefährdend für sie damals?
Schon, ja. Obwohl ich es ja immer extrem gern hätte. Ich hätte es extrem gern gegessen, aber in meinem Kopf war abgespeichert, ungefährlich, gefährlich, gefährlich.
Gefährlich für ihre Gesundheit und darum verboten. Bei Orthorektikern kommen immer wie mehr Lebensmittel auf eine Art schwarze Liste. Im Unterschied zu den meisten anderen Leuten, die auch ab und zu mal aus gesundheitlichen Gründen das eine oder das andere meiden, zum Beispiel Fleisch oder vielleicht eine Zeit lang Weissbrot oder vielleicht auch mal Anken. Im Vergleich dazu bleibt bei den Orthorektikern das verbotene Lebensmittel auf dieser schwarzen Liste und zwar für immer und ewig. Die Auswahlkriterien, die sind extrem subjektiv und nicht wirklich nachvollziehbar. Und mit der Zeit gibt es natürlich immer weniger Sachen, die man noch essen darf. Mittlerweile sitzen Mareike Hug und ich im Produktionsstudio weit weg von der Kantine und dem Essen und den Gerüchen. Sie erzählt, wie ein Lebensmittel nach dem anderen auf dieser schwarzen Liste gelandet ist.
Recht schnell ist alles, was frittiert war, auf die, in die Spaten gekommen. Dann sind ganz schnell Eier dazu gekommen, von wegen Cholesterin und zu viel Fett und zu viel, ich weiß nicht was. Dann sind die verschiedenen Kohlenhydrate in eine Sortierungssparte gekommen. Also, das einfach irgendwann habe ich gelesen, Herdöpfel durch den Glücks, also so einen glykämischen Index zu hoch aufschrauben. Man will keine Herdöpfel, also nicht zu viel Herdöpfel essen. Und ich habe dann einfach total Mühe gehabt mit Herdöpfel essen und hätte nie mehr freiwillig irgendetwas aus Herdöpfel gegessen. Natürlich, wenn es dann irgendwo mal Herdöpfel gegeben hat und ich sie müssen essen, habe ich sie gleich noch gegessen, weil gegen aussen habe ich es aufrechterhalten. Aber
was ist denn passiert, wo sie die Herdöpfel trotzdem gegessen haben?
Ich sage dem, es hat dann angefangen zu trüllen, das heisst, es hat im Kopf hat mich das wahnsinnig verfolgt. Ich habe jetzt Herdöpfel gegessen, ich habe jetzt Herdöpfel gegessen und was passiert jetzt? Das hat meine Gesamtstimmung für die nächsten paar Tage beeinträchtigt. Nicht nur ein schlechtes Gewissen und ich schiebe es zwei Stunden später wieder weg oder gehe mal einen Spaziergang machen und dann ist wieder gut, sondern die nächsten paar Tage ist dann einfach, oh, ich habe Herdöpfel gegessen, ich habe Herdöpfel gegessen, ich habe Herdöpfel gegessen. Oder ich habe Weissbrot gegessen, ich habe Weissbrot gegessen. Oder ich habe Butter gegessen, ich habe Butter gegessen. So.
Und dann sind immer wie mehr Lebensmittel, also sogenannte gesunde, oder wo sie irgendwo eine Information herkommen, dass die eben gesund oder nicht gesund sind, sind gestrichen worden von ihrer Liste, was sie noch dürfen essen. Was ist denn am Schluss noch feurig geblieben auf dieser Liste?
Also den Magen gefüllt habe ich eigentlich immer dann nur noch mit Früchten. Und alles andere möglichst wenig, aber wenn, dann halt Vollkorn, so ein bisschen Gemüse dünstet oder dann recht, ich habe dann auch irgendwie wieder angefangen, also Fisch essen, Fisch habe ich immer gegessen und irgendwie fettarmer Fisch ist dann schon gegangen, so wegen der Fett, Omega-3-Fettsäure und so, das ist dann schon noch gegangen. Aber halt ja, Gemüse, rohes Gemüse, Tomaten, Äpfel.
Wie viel Zeit schätzen Sie zu den schlimmsten Phasen von dieser Orthorexie? Wie viel Zeit hat sie das gekostet, das Nachdenken und Planen, was sie essen, wenn sie was essen, wie?
Gegen den Schluss, also schon am Schluss von der Orthorexie, respektive so im Übergang, wo es dann einfach schon ganz stark auch in Richtung Magersucht gegangen ist, würde ich sagen, permanent. Also es ist, das Denken ans Essen ist einfach, es hört überhaupt nicht mehr auf.
Also man steht im Kopf am Morgen und man denkt das Essen und man geht ins Bett und denkt das Essen.
Ja, aber ich habe immer noch das Gefühl gehabt, es ist doch absolut gesund und es ist doch, ich kann doch gut mit dem Leben, ich funktioniere doch im Alltag, es geht doch.
Gibt es da irgendeine unsichtbare Linie, wo man überschreitet, weil gesund essen, ausgewogen essen, viel Gemüse, viel Früchte, das wird ja auch empfohlen. Wo ist der Moment, wo es wie kippt und in Zwang ausartet?
Ich denke, der Moment ist sehr schwer fassbar. Aber ich denke, ein Indikator ist, wenn es überhaupt keine Ausnahme mehr gibt. Ich denke, dann wird es einfach heikel. Würde ich jetzt rückblickend sagen, aber in dem Innen sieht man es ja wie nicht.
Es sei ein langsames Reinrutschen gewesen. Und Auslöser, um etwas als ungesund und gefährlich zu bewerten, Auslöser seien immer irgendwelche Ernährungstipps gewesen, die wir alle kennen. Empfehlungen, Warnungen, in den Heftchen, in einem Buch, im Fernsehen oder auf einem Plakat. Oder natürlich auch von Kolleginnen und Freunden.
Es hat nur irgendwo jemand müssen sagen, das ist nicht gesund. Dann habe ich das abgespeichert und das Lebensmittel weggelassen und für den Rest von meinem Leben nie wieder. Es ist einfach, ich darf das für den Rest von meinem Leben nie wieder essen. Oder nie wieder geniessen. Oder es bleibt für den Rest von meinem Leben schädlich für mich.
Vor was haben Sie denn Angst gehabt?
Am Anfang sicher vor Krankheiten, also vor krebserregend, nicht gut für die Verdauung, nicht gut für Gefäß. Man kommt Herz-Kreislauf-Erkrankungen über, man kommt... Ich hatte dann eine Zeit lang recht fest Mühe gehabt mit Kopfweh. Dann habe ich alles wie gesammelt innerlich, was könnte Migräne auslösen. Total absurd, weil ich habe es mein Leben lang gegessen zum Teil, aber ich habe plötzlich gefunden, nein, das esse ich nicht mehr, weil es könnte ja sein, das. Und es hat immer die Angst gehabt vor Gesundheitsschäden. Langfristig wie auch kurzfristig. Wenn ich jetzt das Stückchen Salami esse, werde ich morgen ein verkalktes Gefäß haben. Also nicht so explizit denkt, aber das Gefühl innerlich von Panik, weil ich jetzt ein Stückchen Salami gegessen habe. Oder weil in dem Essen ein Stückchen Fleisch war, das hat mein Körper jetzt vielleicht Mühe, das zu verdauen. Oh, 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 oh.
Haben Sie das irgendjemandem gesagt damals?
Nein. Niemand. Und mir selber habe ich es ja auch nicht... Also eingestanden, wenn ich alleine gewesen bin, schon, habe ich gemerkt, oh, es macht mir extrem zu schaffen und es beschäftigt mich extrem. Aber lange habe ich das auch als normal empfunden.
Haben Sie sich ein Stück weit auch geschämt für den Extremismus?
Ja.
Man kann sich vorstellen, dass mit so einer Essstörung bald einmal, sagen wir, das gesellschaftliche Leben eingeschränkt wird. In ein Restaurant gehen, zu Freunden essen, in den Wald bräteln, in ein Hotel, ein paar Tage vielleicht irgendwo ans Meer. All das wird immer wie schwieriger. Auch der Körper fährt irgendeinmal dann an, reagieren auf die einseitige Ernährung. Die Mareike Hug hat abgenommen, hat immer wie mehr auch Magen- und Verdauungsprobleme bekommen, Kopfweh, wie sie vorher schon gesagt hat, und ist auch sehr viel müde gewesen. Ihre Reaktion auf all diese Symptome? Noch gesünder, in grossen Anführungszeichen, noch gesünder essen. Der Teufelskreis schließt sich also irgendwann und das Essen, die Auswahl, das Einkaufen, all das wird zum Lebensmittelpunkt.
Was einfach mehr und mehr das Problem geworden ist, ist, wie viel Zeit ich ins Einkaufen verwendet habe, um die für mich richtigen Produkte zu bekommen. Also, dass es dann bitte das Sauerteigbrot ist halt da mit dem meisten Sauerteig und die Tomaten sind da am aromatischsten, aber das war schon später. Dem her war das Einkaufen nicht so ein Problem. Das ist noch gegangen.
Aber sind Sie ganz konkret lang vor so einem Brot, gibt es die Brotauslagen? Wie lange sind Sie denn dort ungefähr gestanden und haben das richtige Sauerteigbrot gesucht?
Lang.
2 Minuten. Halbe Stunde.
Nein, ich bin nie eine halbe Stunde davor gestanden, weil ich schon das Gefühl hatte, nein, also das kannst du jetzt nicht machen. Ich habe mich sehr von außen gesehen, aber wenn ich dann eine Stunde im Supermarkt verbringe, kann ich in dieser Stunde auch 20 Mal zurückgehen zum Brotregal und zwischendurch überlegen, welches wollte ich jetzt nehmen. Und das fällt dann nicht so auf.
Also das heisst, Sie haben Stunden verbracht zum Einkaufen?
Etwa die schon, ja. Und gerade gegen den Schluss dann, ja.
Der Mareike Hug, ihre Orthorexie ist überwunden, beziehungsweise in den Hintergrund gedrängt worden, müssen wir, glaube ich, eher sagen, weil die Magersucht hat den Platz nadis nah eingenommen. Und zwar mit das mal lebensbedrohlichen Auswahlkriterien. Die Mareike Hug lebt jetzt in einer betreuten WG für Menschen mit Essstörungen. Seit etwa einem Jahr ist sie gewichtsmässig einigermaßen stabil, innerlich aber, sagt sie, sei sie noch nicht gesund. Die Mareike Hug ist verheiratet. Noch verheiratet, müsste man sagen. Ihre Ehe ist kaputt gegangen. Nicht nur, aber zum grossen Teil unter der Last von ihren Essstörungen. Wenn jemand unter Magersucht oder Essbrechsucht oder unter dem zwanghaften Gesundessen eben dieser Orthorexie leidet, dann leidet das Umfeld immer auch mit. Als nächstes lernen wir jemanden kennen, der Orthorexie zwar nicht am eigenen Leib, aber hautnah miterlebt hat. Es ist der Karl und seine vier Kinder. Beim Nachbarn haben sie amigs heimlich ein Versteck mit Brot, Schoki und Pommeschips eingerichtet. Und statt auf die Velotour sind sie in die nächste Pizzeria gefahren und haben heimlich Pizza gegessen. Seine Frau, eine Orthorektikerin, hat davon natürlich nichts dürfen wissen, sonst wäre die Hölle los gewesen. Secrets von The One Republic zuerst und nachher dann der Karl über sein Doppelleben. I need another story. Something to get off my chest. My life gets kinda boring. Need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red. From all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no. I've been on the brink, so tell me what you want to hear. Something that'll Das ist Input, unsere Hintergrundsendung auf DRS3. Gesund essen, das ist voll im Trend.
Verzichten Sie auf fetthaltige, salzige oder süße Speisen.
Rapsöl und Konservierungsmittel sind ungesund.
Rapsöl schützt vor Magenkrebs.
Fett und Zucker sind verboten.
Grüner Salat hat fast keine
Häufige
Vitamine.
Mahlzeiten sind ungesund für unseren Organismus.
Essen Sie mindestens 6 kleinere Mahlzeiten pro Tag.
Essen Sie täglich 3-mal Reis, Nudeln
Vermeiden
oder
Sie
Brot.
Kohlenhydrate.
Tomaten und Paprika sind strikt zu
Früchte
meiden.
Und Gemüse steigern das Wohlbefinden.
Kaltes Essen macht depressiv.
Heiße Nahrungsmittel machen Kinder aggressiv.
Wir empfehlen höchstens 1 Liter Wasser pro 24
Trinken Sie 3 Liter Wasser pro Tag.
Tja, das kennen wir alle irgendwie. Und die meisten von uns gehen zum Glück recht pragmatisch um mit dieser irrsinnigen Flut von Ratschlägen und Tipps. Was aber, wenn man das alles allzu ernst nimmt und richtiggehend besessen wird vom gesund Essen? Orthorexie heisst die eher neue Essstörung und Input widmet dem Zwang, sich gesund zu ernähren, heute eine ganze Stunde. Der Karl aus Zürich ist nicht selber Orthorektiker, aber seine Ex-Frau ist es gewesen. Der Schreinermeister ist jetzt 45 und erlebt und arbeitet seit über 20 Jahren im Grossraum Zürich. Im richtigen Leben heisst der Karl nicht Karl, sondern anders. Und zum Schützen haben wir auch seine Stimme verändert. Der Karl hat also hautnah miterlebt, was Orthorexie im Alltag bedeuten kann. Vor 5 Jahren ist seine Frau an einen Vortrag über gesunde, naturnähe Ernährung. Und dann, innerhalb von wenigen Monaten, hat es nichts Warmes mehr gegeben, dann kein Fleisch mehr, keine Milch, keine Eier, kein Reis, keine Herdöpfel.
Wir haben nur noch Gemüse, Früchte, Hülsenfrüchte, Buchweizen, Dinkel gegessen.
Der Karl und seine Frau haben zusammen 4 Kinder. Damals, als das alles angefangen hat, waren die im Alter zwischen 7 und 13.
Ich muss sagen, dass wir als 6-köpfige Familie einen Gemüse- und Fruchtbedarf hatten wie ein grosses Restaurant.
Harassen, Wiesranden, Äpfel, Buchweizen, Spinat und Rüebli sind angeschleppt worden.
Ich meine, ich habe es erlebt, wo wir einen verwandtschaftlichen Besuch auswärts gemacht haben. Ja, hat mich einer von diesen Leuten gefragt, du Leck, ihr seid ja richtig geil, wie Chinesen. Also wir haben anscheinend ausgesehen, also, ja, wie Chinesen, weil wir praktisch eine Phase hatten, wo wir nur noch Rüebli
Seine Frau ist nahezu in eine schwere Orthorexie hineingeschlittert und hat die ganze Familie mit sich gezogen.
Gesund ist das schon längst nicht mehr. Aber es ist ein Auto zu einer Glaubenssache und zu einem Fanatismus geworden, dass es für mich jetzt als, ich weiß nicht, ob ich da Betroffener oder Mitbeteiligter bin, wahnsinnig schwierig war, auszubrechen. Und zu sagen, so, fertig, es geht nicht mehr weiter so.
Der Moment ist dann aber trotzdem eines Tages gekommen. Vor allem wegen der Kinder. Die haben nämlich schon längst nicht mehr dürfen zu jemandem heim zum Mittagessen zum Beispiel. Oder ihr super gesundes Neuni haben sie amigs auf dem Pausenplatz in Kübel gerührt und von den Gespänli zum Beispiel ein Weckli geschnauset. Das tönt jetzt alles ziemlich krass und man möchte meinen, es sei ein Einzelfall. Mitnichten sagt das ein Einzelfall, was der Karl da berichtet. Das sagt jemand, der seit Jahren auf Essstörungen spezialisiert ist, die Psychiatrin Bettina Eisenschmid. Sie arbeitet an 2 verschiedenen Spitälern. Einerseits ist sie Oberärztin in der Abteilung für klinische Ernährung im Inselspital Bern. Und andererseits ist sie Chefärztin vom Kompetenzzentrum für Essstörungen im Spital Zofingen.
In der Alltagsklinik sehen wir, dass immer mehr und mehr Menschen sich so melden oder Angehörige uns telefonieren und fragen, was sie machen sollen. Also es ist eindeutig klar, dass die Gruppe von Essstörungen, ich mal so darf sagen, zunimmt. Schätzungen gehen in die Richtung von 3-10% der Menschen in der Schweiz, eben Männer wie Frauen, die betroffen sind. Ich würde mal sagen, die Dunkelziffer ist weit höher, hängt einfach auch davon ab, ab wann würde man jetzt ein orthorektisches Verhalten als Krankheit, als behandlungsbedürftig bezeichnen und bis wann ist es einfach noch so ein bisschen ein Lifestyle, der mit gesunder Ernährung und Bewegung verbunden ist. Ich persönlich denke, es sind über 10% der Menschen in der Schweiz, die ein Ausmass an Besorgnis an den Tag legen im Zusammenhang mit der Ernährung, die eindeutig nicht mehr normal ist.
Von den 10 bis 15 Neueinweisungen sehen bei ihr rund 3-4 Patienten und Patientinnen dabei, die orthorektische Symptome haben, sagt Bettina Eisenschmid. Im Gegensatz zu allen anderen Essstörungen sind bei der Orthorexie überproportional viele Männer betroffen. Die Expertin schätzt ihren Anteil auf 30-40%.
Es sind häufig Männer, die sportlich auch sehr aktiv sind, die vielleicht eine Ausdauersportart machen. Es sind mir verschiedene Marathonläufer in Erinnerung. Beim Langstreckenlauf ist es klar, ein bestimmtes Ernährungskonzept ist da wichtig, dass man Erfolg hat oder glaubt wenigstens mehr Erfolg zu haben. Und das kann dann auch so entgleisen, dass also das Essen irgendwo ein Eigenleben darf entwickeln und nicht nur mehr Vorbereitung auf einen Wettkampf nachher so speziell gegessen wird, sondern auch in der Zeit dazwischen.
Was genau für Lebensmittel als ungesund abgespeichert werden und dann eben vom Menüplan verschwinden, das sei sehr, sehr individuell.
Es sind wirklich subjektiv definierte Gesundheitskriterien. Häufig ist aber eben der Weg so, dass man zuerst sich bemüht, so das, was allgemein als gesund bezeichnet wird, zum Teil ja auch mit öffentlichen Kampagnen als gesund bezeichnet wird, das ist so der Einstieg und allmählich tut sich dann so die orthorektische Entwicklung abzeichnen.
Wo aber ist die Grenze zwischen normal gesundheitsbewusst und besessen gesundheitsbewusst?
Also für mich ist klar, wenn jemand sich mehrere Stunden pro Tag, 12, 14, 16 Stunden kann das werden, manchmal noch in der Nacht, Gedanken und Sorgen darum macht, was jetzt echt die richtige Essensform sei, sich zum Beispiel nicht mehr in einem normalen Restaurant oder in einem normalen Laden mit Nahrungsmitteln oder Essen kann eindecken. Wenn zum Beispiel eine Einladung ansteht, sei es, dass man selber eingeladen ist oder Gäste empfängt, sich grösste Sorgen macht, man könne dann da nicht ganz normal mit diesen Leuten am Tisch zusammen essen, sich zum Beispiel gestört fühlt dadurch, wenn jemand am gleichen Tisch oder am Nachbarstisch im Restaurant etwas isst, das man selber nicht würde essen und das Lokal muss verlassen, dann ist das ganz klar ein Kennzeichen von Orthorexie.
Der Zwang, die Besessenheit, bekommt mit der Zeit wie eine Art eine Eigendynamik. Und die Angst vor ungesunden, gefährlichen Lebensmitteln, die wird immer wie grösser. Ursachen für das krankhafte Gesundessen, die sind sehr unterschiedlich und sehr, sehr persönlich, sagt Bettina Isenschmid.
Im weitesten Sinn geht es eigentlich bei jeder Essstörung darum, Ordnung zu machen im Leben. Also klar richtig von falsch können zu unterscheiden. Das ist ein Anspruch, den wir alle haben. Wir wissen alle gerne, was richtig ist und was falsch ist und stützen uns auf bestimmte Rahmenbedingungen. Und das Essen kann tatsächlich so eine Funktion annehmen, dass man eben orthorektisch, das heisst auf Deutsch übersetzt so viel wie richtig essen, dass das eigentlich zum Gradmesser wird, ob ich mich im Leben richtig oder falsch verhalte. Und das stabilisiert eventuell eine vorbestehende Belastung, ein Persönlichkeitsproblem, ein Trauererlebnis, ein Verlusterlebnis.
Orthorexie ist also weit mehr als nur extrem gesund essen. Und gerade darum müssen wir, so die Spezialistin, die Anzeichen ernst nehmen. Wer lang nur noch ganz, ganz wenige Sachen isst, der leidet nicht nur unter Verdauungsproblemen oder grosser Müdigkeit oder Kopfweh, sondern irgendwann auch unter gewissen Mangelerscheinungen. Das kann zum Beispiel zu einer Osteoporose führen. Als erstes aber leidet meistens nicht der Körper, sondern Familie und Freunde.
Essen ist in unserer Gesellschaft so untrennbar mit sozialen Kontakten verbunden. Es gibt fast kein soziales Ereignis oder keins eigentlich, wo man nicht essen und trinken dabei. Und wenn man nicht mehr unbefangen kann das Essen, das neu angeboten wird, nicht mehr findet auf der Speiskarte, die passt, dann fängt man sich immer mehr zurückziehen, man nimmt Einladungen nicht mehr wahr, man kann Freundschaften nicht mehr pflegen. Also Isolation ist sicher eine der sozialen Hauptfolgen.
Genau das hat der Karl und seine Familie erlebt. Wir haben ihn vorhin schon gehört. Seine Frau ist immer wie tiefer in die Orthorexie hineingeschlittert. Am Schluss hat es nur noch rohes Gemüse gegeben. Einladungen oder einmal in ein Restaurant ist unmöglich geworden. Ganz selten mal, zum Beispiel an den Weihnachten, ein Besuch bei Verwandten vielleicht. Die Verwandten, die haben zwar mitbekommen, dass da etwas ein bisschen komisch sei mit dem Essen, aber gesagt hat niemand etwas.
Es war eigentlich ganz schwierig zu sehen, wie die anderen einen Steak am Tisch essen, genussvoll. Und wir, wenn ich sage wir, die vier Kinder und ich, eigentlich unter dem Druck von der kranken Frau, wenn ich dem jetzt so sagen darf, gefangen sind und eigentlich gefolgt haben auf dem Weg und uns am Salatteller festgehalten haben.
Lang hat er, so der Karl, den Essenswahnsinn von seiner Frau deckt, ist loyal gsi, hat mitgemacht. Aber die Kinder, die haben immer wie häufiger anfangen motzen, erzählt er.
Ja, es fällt natürlich an, wenn Schulreisen kommen. Muss darum gehen, was nehme ich mit? Was nachher heisst, hey Vater, komm, wir gehen jetzt, bevor wir auf die Schulreise gehen, lassen wir Mami seine Sachen daheim. Oder mit uns fort und kommen, kaufen wir doch Servaland Brot für auf die Reise.
Ein richtiges Doppelleben habe ich angefangen. Kaum war die Frau zum Beispiel ein paar Stunden aus dem Haus, haben die fünf die Küche gestürmt.
Haben wir daheim Radwurst und Pommes frites gemacht. Und wir haben gewusst, wir haben 3 Stunden Zeit für das. Und dort haben sie Riesenmengen verdrückt. Dann hat jedes Kind 2 bis 3 Bratwürste gegessen, vielleicht.
Nachher haben sie die Pfanne, Teller, Besteck und den Kochherd müssen gründlich putzen, damit alle Spuren verschwinden. Es sei ihm amigs vorkommen, wie wenn die Küche ein Tatort von einem Verbrechen gewesen wäre. Der Schreinermeister und seine 4 Kinder haben sich immer wie mehr andere Essensquellen erschlossen, immer total im Geheimen, damit die Mutter ja nichts merkt.
Also das heisst, dass Kind und ich sind ins Restaurant gegessen. Oder ich bin vom Arbeiten heimgekommen und ich hatte ein Sandwich im Auto. Und die Kinder haben zuerst mal ein Sandwich gegessen, ohne dass es meine Frau gesehen hat. Und wir haben auch ganz genau gewusst, dass wenn das die Frau sieht, dass das mit Bestrafung, Wutanfälle, Frustration, Tränen, Depression quittiert wird.
Und genau vor dem hat er und seine Kinder Angst gehabt. Sie sind also heimlich Pizza und Coupe Dänemark essen. Der Karl hat amigs, wie er gesagt hat, einen Sack mit ein paar Sandwich vom Arbeiten heimgebracht und 100 Meter vor dem Haus auf den Weg gelegt, damit seine 4 Kinder das heimlich können holen und essen, bevor es wieder Buchweizenbrei gegeben hat. Zusätzlich haben die 5 heimlich bei Freunden in der Nähe ein Essensversteck eingerichtet gehabt.
Das war in einem entfernteren Haus, bewohnten Haus, wo den Leuten bekannt war, dass wir einen gewissen Konflikt haben, was die Ernährung anbelangt. Und wir haben dann dort einen Platz bekommen in einem Schrank, wo wir eigentlich können, Sachen, wo wir einfach Lust hätten, wie zum Beispiel eine Tafel Schoki, Bombchips, Popcorn, vielleicht mal ein bisschen Eistee oder so können deponieren.
Ganz schwierig sei es amigs geworden, wenn Kind zum Beispiel zu einem Geburtstag eingeladen worden seien. Dann hat es amigs ein riesen Theater gegeben.
Und ich meine, die Kinder erzählen das ja nachher auch anderen Kindern, dass sie nicht kommen können, weil wir ja eigentlich uns anders ernähren. Und die Kinder werden mit der Zeit einfach nicht mehr eingeladen. Und die Mutter hat gesagt, so, wenn sie da doch mal da sind, so hast du jetzt heute mit dem Geburtstagskuchen wieder vollgestopft. Und jetzt muss ich noch etwas Krasses nicht. Und sie hat sogar ein Kind. Das ist mega traurig. Einläufe gemacht. Das ist extrem. Und ein Kind Einläufe gemacht. Um den Dreck, den sie gegessen haben, rauszuspielen.
Gleich darauf runter hat der Karl dann definitiv die Notbremse gezogen. Am Morgen, am 7. in der Früh, hat er seine 4 Kinder und 2 grosse Taschen ins Auto gepackt und ist zu seinen Eltern, die ganz in der Nähe gewohnt haben.
Ja, das ist schwer, wenn man an der Liebe vom Leben, weil ich habe die Frau eigentlich immer geliebt, einfach sagen so, ich folge dir nicht mehr auf dem Weg.
Das alles ist jetzt 3 Jahre her. Mittlerweile wohnen Kind wieder einen Teil der Woche bei der Mutter, deren geht es besser. Es gibt einmal wieder vor allem zu essen. Die Beziehung zum Karl aber, ihre Ehe, die war nicht mehr zu retten. Gesund, schlank, sportlich, von allen Seiten werden wir bombardiert mit Tipps und Empfehlungen. Und die Psychiaterin Bettina Eisenschmidt, sie wünschte sich, dass man sich an der Ernährungsfront vielleicht ein bisschen würde zurückhalten. Sind wirklich die offiziellen Ernährungsempfehlungen und Kampagnen geschuld, wenn jemand nur noch Rüebli und rohe Rande will essen? Differenzierte Antworten gibt es jetzt dann gerade da im Input, gerade nach dem Xavier Naidoo mit «Dieser Weg».
Also ging ich diese Straße lang, die Straße führte zu mir. Das Lied, das du am letzten Abend sangst, spielte nun in mir. Noch ein paar Schritte und dann war ich da.
den Schlüssel zu dieser Tür. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Es war nur ein kleiner Augenblick, einen Moment war ich nicht da. Danach ging ich einen kleinen Schritt und dann wurde es mir klar. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Manche treten dich, manche lieben dich, manche geben sich für dich auf. Manche segnen dich, setz dein Segel nicht, wenn der Wind das Meer aufbraust. Manche treten dich, manche lieben dich, manche geben sich für dich auf. Manche segnen dich, setz dein Segel nicht, wenn der Wind das Meer aufbraust. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg. Steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg. Dieser Weg.
Input. Gesund essen, das ist gesund. Was aber, wenn aus dem gesund Essen eine richtige Manie wird? Wenn man den ganzen Tag nur noch daran denkt, was jetzt echt wie viele Vitamine oder Antioxidantien oder Konservierungsmittel drin hat. Ihr hört den Input und genau diese Essstörung, das zwanghafte Gesundwelle-Essen, ist Thema in dieser Stunde. Vorhin haben wir den Schreinermeister Karl gehört, Ex-Ehemann von einer Orthorektikerin. Er hat uns geschildert, wie er und seine vier Kinder vor lauter Gemüse und Früchten fast verzweifelt sind und sich haben müssen Essensversteck einrichten. Und jetzt, in dem letzten Teil dieser Sendung, fragen wir uns, ob und wie unser generelle Gesundheits- und Schlankheitswahn und all die omnipräsenten Tipps und Warnungen und Empfehlungen Auslöser von dieser Orthorexie könnten sein. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, vor ein paar Tagen hat auf YouTube ein Werbespot von amerikanischen Ärzten für grosse Aufregung gesorgt bei McDonald's. Man sieht in diesem Spot einen dicken, toten Mann im Leichenschauhaus. Seine Frau daneben, die brüllt, und in der Hand von dem toten Mann ist ein angebissener Hamburger. Dann hört man eine Stimme aus dem Off. Höher Cholesterinspiegel, höher Blutdruck, Herzinfarkt. Essen Sie heute Abend vegetarisch.
High cholesterol, high blood pressure, Heart attacks. Tonight, make it vegetarian.
Ganz so missionarisch tritt bei uns in der Schweiz natürlich niemand auf, um uns davon überzeugen, dass wir nicht zu viel Fett und Zucker und Salz sollen essen. Aber klar, es gibt unzählige Organisationen, Beratungsstellen, Netzwerke, Präventionskampagnen, Fachstellen und nicht zuletzt natürlich Schulen und Behörden auf Kantons-, Gemeinde- und Bundesebene, wo sich unsere Gesundheit, im Speziellen unsere gesunde, ausgewogene Ernährung auf die Fahne geschrieben haben. Hauptsächlich natürlich wegen dem Übergewicht. Das kostet uns nämlich pro Jahr satte 5,7 Milliarden Franken. An vorderster Front in dem Ernährungsberatungsumzug sozusagen ist unsere nationale Gesundheitsbehörde, das Bundesamt für Gesundheit. Moderat, das werden wir jetzt gerade hören, moderat gibt das BAG den Takt vor. Was aber weiss man dort über die neue Essstörung Orthorexie? Was macht man konkret dagegen? Und ist es echt mit all diesen vielen Empfehlungen am Ende des Guten zu viel, wenn immer wie mehr Menschen vor lauter gesund wollen essen, krank werden? Mit all diesen Fragen gehen wir jetzt zu der Lilian Bruckmann. Sie ist Leiterin von der Sektion Ernährung und Bewegung. Orthorexie, die neue Essstörung, das ist durchaus ein Thema beim Bundesamt für Gesundheit, sagt sie. Allerdings fehlen ihnen bis jetzt jegliche zuverlässige Daten.
Es ist für uns ganz klar eine Aufgabe, jetzt zu schauen, woran sind wir, was ist die Grössenordnung von der neuen Essstörung von einer Orthorexie. Und das ist auch ein Punkt, im Zusammenhang mit allen anderen Essstörungen zu schauen, wie ist die Entwicklung.
Ganz generell wissen wir über Essstörungen in der Schweiz noch relativ wenig, was das Ausmass und die Folgen betrifft. Neueste Schätzungen reden von knapp 40% der Bevölkerung, die mindestens einmal im Leben unter einer Essstörung gelitten haben.
Bei den Essstörungen ist gegenwärtig die Situation so. Die beruhen zum Teil auf Schätzungen und wir wissen, da gibt es eine grosse Dunkelziffer. Wenn man es vom Gesundheitsaspekt anschaut, ist es so, dass das Übergewicht im Moment Priorität hat. Weil auch aufgrund der Folgekosten mit diesen 5,7 Milliarden Franken jährlich ist da ein grosser Handlungsbedarf. Wir vergessen aber die ganzen Essstörungen daneben nicht. Sie jetzt auch daran, ein Monitoring zu machen, zu schauen, was an diesen ganzen an den klassischen Essstörungen, das ist Magersucht, da haben wir Essbrechsucht. Es gibt auch das sogenannte Binge-Eating-Disorder, wie man das nennt. Das ist der Heißhunger oder da die Fressanfälle. Und dann gibt es noch andere atypische, eben so Orthorexie, neue Formen, die kommen.
Hauptproblem ist und bleibt aber ganz klar das Übergewicht. Risikofaktor Nummer 1 für Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes oder Krebs. Vor allem wegen dem ist die Ernährung ein Schwerpunktthema beim BAG. Noch bis ins Jahr 2012 läuft das nationale Programm Ernährung und Bewegung. Lilian Bruckmann legt Wert darauf, dass bei all diesen Projekten und Kampagnen nie von Verbot dreht sei. Gerade vor dem Hintergrund von diesen Essstörungen bleibe der Ton immer sehr zurückhaltend.
Das BAG sagt ganz klar, es sind nicht Verbote mit verbunden. Es muss der Genuss damit verbunden sein, es muss die Freude am Essen damit verbunden sein. Und für uns eine ausgewogene Ernährung ist, man kann von allem essen, aber einfach mit Mass von allem essen.
Beim BAG plädiert man also für mehr Lust und Genuss und vor allem für mehr Eigenverantwortung. Auch wenn magersüchtige und fanatische Gesundesser zurzeit nicht im Fokus stehen, sondern eben die dicken Menschen, sagen wir doch sensibilisiert, sagt Lilian Bruckmann.
Das sind Themen und vor allem dem Wahn eigentlich, wo man feststellt, entgegenzuwirken. Und von dem her ist auch, wenn man mit Massnahmen vorwärts macht oder Massnahmen will ergreifen, ist das immer ein Abwägen. Es ist ein Balancenakt zwischen breite Bevölkerung, wer ist oder wo ist Problematik? Das ist ein Punkt. Was sind die Folgekosten? Und dann müssen wir Prioritäten setzen, das ist ganz wichtig.
Wenn die ersten Resultate von all diesen geplanten Studien über Essstörungen und eben auch über die Orthorexie, wenn die zu erwarten sind, kann man noch nicht sagen. Soweit Lilian Bruckmann vom Bundesamt für Gesundheit. Bettina Eisenschmid ist Expertin für Essstörungen. Sie ist ganz an der Basis und sie weiss auch ohne Studie, dass es immer wie mehr Orthorektiker gibt bei uns. Weil dort, wo sie arbeitet, als Chefärztin im Zentrum für Essstörungen im Spital Zofingen, dort melden sich immer wie mehr Betroffene und Angehörige. Jede Woche kommen etwa 4 neue dazu. Therapie, die sei aufwendig. Zum einen braucht es eine Ernährungsberatung, sagt sie. Man schaue dann zusammen an, was und wie viel ein menschlicher Körper überhaupt brauche zum Leben.
Das muss immer in ganz kleinen Schritten gehen. Man kann jemandem nicht einfach einen Teller Spaghetti Bolognese vorstellen und sagen, ja, das hast du schon lange nicht mehr gehabt, ich sitze das wieder mal. Da ist die Angst derart gross, dass so jemand nie mehr würde wieder in eine Behandlung kommen würde. Also man muss bereit sein, da ganz kleine Schritte zu gehen, Veränderungen manchmal fast mit der Lupe zu suchen. Der zweite Teil der Behandlung ist Psychotherapie. Verhaltensorientierte Psychotherapie, wie das schon bei der Essstörung eigentlich am erfolgsversprechendsten ist, wo man versucht, mit psychologisch-psychotherapeutischen Mitteln ganz allmählich das Essverhalten wieder zu verändern.
Es gäbe übrigens, so Bettina Eisenschmid, in der Schweiz viel zu wenig Behandlungsplätze, ganz generell für Menschen mit Essstörungen. Von denen, die einen Platz bekommen, würden sich etwa nur 30-40% vollständig von ihrer Essstörung erholen. Bei der Orthorexie im Speziellen fehlen noch Daten über Behandlungserfolg, weil die Essstörung schlicht zu neu ist. Und genau das macht es auch so schwierig für das Umfeld. Man weiss schlicht nicht, wie reagieren.
Ich rate, dass sich Angehörige oder sonst Freunde, Bekannte, dass die das ansprechen. Also wenn es bei ihnen ein mulmiges Gefühl im Bauch auslöst, das ist ein guter Gradmesser. Wenn sie den Eindruck haben, das stimmt einfach etwas nicht mehr, das geht für mich nicht mehr auf, dann sollen sie das auf eine respektvolle Art und Weise ansprechen. Aber nicht etwa so, dass sie sagen, ja, du hast auch ein Problem oder du hast doch eine Essstörung, sondern eher so aus der eigenen Betroffenheit aus argumentieren. Im Sinn, das macht mir Mühe oder ich habe gemerkt, wir können gar nicht mehr zusammen ins Restaurant essen. Früher war das immer so gut mit dir zusammen. Jetzt findest du nicht mehr auf der Speisekarte, die dir passt. Hast du nicht das Gefühl, dass das irgendwie vielleicht etwas ist, wo du mal müsstest Hilfe suchen?
Und wenn das nichts nützt, selber anrufen. Es gibt mittlerweile einen Haufen Zentren und Anlaufstellen für Essstörungen. Schweigen, einmal schweigen, sei gefährlich. Weil je länger eine Essstörung gehe, desto schwieriger oft auch Behandlung. Der Karl, mittlerweile Ex-Mann von einer Orthorektikerin, der hat lang, fast 2 Jahre lang geschwiegen. Aus Liebe seiner Ex-Frau gegenüber, dann aus Loyalität, dann immer wie mehr auch aus Scham.
Ich habe nie mit jemandem darüber geredet. Das ist vielleicht im Nachhinein ist das ein bisschen, ja, ich kann nicht sagen, ein Fehler. Ich sehe es nicht als Fehler, aber ich hätte früher sollen reagieren. Ich hätte früher sollen reagieren.
Seine Ex-Frau und er teilen sich heute Kinderbetreuung. Für die 4 Kinder würde sie heute auch wieder normal kochen. Ob sie selber immer noch Orthorektikerin sei, das wisse er aber nicht. Die Notbremse gezogen damals hat er vor allem wegen seinen Kindern. Er hat sie alle ins Auto gepackt und ist mitten zu seinen Eltern gezogen, später dann in eine eigene Wohnung. Das alles ist jetzt 3 Jahre her, aber Sorgen um seine Kinder macht er sich immer noch.
Die Angst, die ich habe, einfach wirklich ich als Vater, dass die schwere Zeit, die wir da hatten, dass das Kind einfach vielleicht einmal dazu leitet, alle möglichen Sachen auszuprobieren. Ich spreche da vielleicht auch Drogen an, vielleicht magersüchtig zu werden. Die Auswirkungen kenne ich nicht. Ich darf nicht zu viel darüber studieren.
Seine 4 Kinder werden diese Episode, der eigentliche Wahn von ihrer Mutter, gesund zu essen, hoffentlich unbeschadet überstehen. Um was sie, wie wir alle, aber nicht werden herumkommen, ist die permanente Konfrontation mit dem Thema gesunde, ausgewogene Ernährung. Die Ärztin Bettina Eisenschmid würde sich wünschen, dass das Thema in der Öffentlichkeit ein bisschen differenzierter behandelt wird.
Also ich plädiere dafür, dass man sich Überlegungen dazu macht, ob es die Dominanz von Ernährungserziehung in unserer heutigen Gesellschaft wirklich so braucht. Wir müssen uns bewusst sein, dass gross angelegte Kampagnen zur gesunden Ernährung die treffen eben jeden, sollen sie ja auch, so sind sie angelegt, auf die Bevölkerung bezogen. Aber sie treffen eben auch Leute, die schon aus sich heraus eine tiefgründige Besorgnis haben um ihren Essstil. Und dann ist das wirklich manchmal wie Wasser auf die Mühle, wenn man dann dort noch redet von möglichst viel Rohkost und möglichst vitaminreich und 3 oder 5 Mal am Tag. Das sind an sich schon sinnvolle Botschaften, aber Menschen, die schon so eine Besorgnis in sich tragen, und das sind leider eben immer mehr, wie wir feststellen, da frage ich mich, wie viel die wirklich von diesen Ernährungsbotschaften profitieren.
Ist denn dort ein Erfolg von diesem Bombardement?
Nein, so weit würde ich nie gehen. Also die Orthorexie ist, so wie wir sie jetzt besprochen haben, eine ernstnehmende Essverhaltensstörung, die einen psychischen Hintergrund hat. Es ist also sicher nicht die Folge von einer gesundheitsförderlichen Kampagne, aber man muss einfach die Botschaften, die in diesen Kampagnen sind, ich glaube, die müsste man ein bisschen kritisch anschauen. Es ist auch wichtig, dass man immer wieder die Bevölkerung fragt, wie sie so Kampagnen empfinden. Und allein, dass sich eine Kampagne dadurch auszeichnet, dass sie wahrgenommen worden ist, oder dass die Leute sie lustig oder originell finden, sagt eigentlich noch nichts darüber aus, was mit diesen Botschaften nachher wirklich passiert.
Ein bisschen mehr Zurückhaltung wünschte sich auch die Mareike Hug, selber ehemalige Orthorektikerin. Auch sie gibt nicht den Plakat, den Broschüren oder den offiziellen Ernährungstipps geschult. Aber sie sagt auch ganz klar, dass das gesunde Essen bei uns einen viel zu hohen Stellenwert bekommen hätte.
Ich finde, wenn man immer und zu jeder Zeit über das, was man gerade isst, informiert wird und wenn das immer und zu jeder Zeit gewertet wird, dann ist es zu viel. Also wenn ein Kind im Kindesgehen nicht einfach mal Süßigkeiten essen darf, ohne dass die Kindergärtnerin am Tag später eine Mami anruft, das soll sie doch bitte unterlassen, weil im Kindergarten sind ab jetzt Süßigkeiten verboten, dann finde ich das zu viel.
Es ist und bleibt eine Gratwanderung, sagt Mareike Hug. Bei ihr hat die trendige Kulisse von sportlichem, gesundem und ernährungsbewusstem Lebensstil auf alle Fälle wie eine Art Beschleuniger gewirkt.
Ich habe in dieser Zeit recht fest so in Akademikerkreisen gelebt. Und in diesen Kreisen ist das sehr legitim, sich, es ist so fast ein bisschen, es gehört fast ein bisschen dazu, sich mit Ernährung, mit gesundem Leben zu beschäftigen. Und es ist sehr ein gutes Versteck gewesen. Ich hätte nicht können anfangen, viel Alkohol zu trinken oder einfach plötzlich anfangen zu rauchen oder plötzlich anfangen, Extremsport machen. Also hätte ich schon können, aber es wäre viel grössere Hürde gewesen. Und die extrem intensive Beschäftigung mit etwas ist beim Essen, das ist einfach so unauffällig, weil es ja viele Leute machen, dass ich mir das einfach recht ringen können und recht unauffällig können aussuchen als Ventil. So.
Ventil für was?
Für eine, ich würde heute sagen, für eine Lebenszweifel, Lebensunzufriedenheit. Das habe ich können verändern, das habe ich können aktiv gestalten, aber wenn alles andere mir gerade überhaupt nicht gefällt. Und wenn ich mich bei allem anderen irgendwie so unwohl fühle und nicht mehr weiterkomme, beim Essen komme ich wieder, das kann ich verändern, jeden Tag aufs Neue. Und ich glaube, das habe ich mir da gesucht.
Kausalzusammenhänge, man merkt es, die sind definitiv fehl am Platz. Man wird nicht plötzlich orthorektisch, weil man irgendwo liest, man soll jetzt 3 Äpfel, ein Rüebli und einen Sellerie pro Tag essen. Aber die ständige Berieselung mit solchen Botschaften, die Fixierung auf Inhaltsstoffe, auf Nährwert, Farbstoffen oder Zuckergehalt, das Propagieren von dem Lifestyle gesund und schlank und sportlich, all das macht es einem ziemlich einfach, unbemerkt und dann erst noch mit einem guten Gewissen in so eine Essstörung hineinzurutschen. Die Mareike Hug leidet immer noch unter Magersucht. Innerlich, sagt sie. Von außen nämlich sieht man nichts. Sie ist zwar schlank, aber nicht mager und sie isst regelmässig. Ihre jetzige Ernährung ist bei ihr bis ins Detail eingeübt und von Fachleuten eng begleitet. Die Mareike Hug ist jetzt 34 und sie wünscht sich nichts mehr, als dass das Essen in ihrem Leben endlich wieder etwas Nebensächliches wird.
Input Podcast auf DRS3.